Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Schönen guten Tag zusammen. Wenn Teenager über Sex und Mathematik reden, die Webserie Druck kommt der Realität schon ziemlich nahe.
Ey, habt ihr was? Guck mal, die ist richtig geil.
Naja, wie soll das funktionieren?
Ja, sieht ihre Beine außen und du innen. Nee, also umgekehrt. Also ich hab die Beine außen und sie innen.
Aber wo hält sie sich da fest?
An sich selbst.
An sich selbst?
Ja, Dicker, an ihren Kniekehlen, Mann.
Viel anstrengender aus.
Und dann bildet man so ein rechtwinkliges Dreieck.
Ah, also ist dein Kiki die Hypotenuse?
Nein, Kiki ist das andere Ding. Wie heißt das nochmal? Katheter.
Kiki ist doch kein Katheter.
Wie heißt denn das Teil auf der anderen Seite von der Hypotenuse?
Katheter, Junge, Katheter.
Hab ich gesagt. Ey, wie sieht's eigentlich bei dir aus mit Sarah? Schon katheter?
Tja, aus der dritten Staffel der Serie Druck über Teenager und ihre Probleme. Enorm erfolgreich, dieses YouTube-Format. Thema bei uns im Kompressor. Und wenn die Realität die Fiktion überholt. Wir reden mit dem Regisseur David Schalko über den Polizskandal in Österreich.
Verräter, wenn Sie wirklich die Zeitung vorher übernehmen, wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlperiode, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen,
das sind die FPÖ-Politiker Hans-Christian Strache und Johann Gudenus beim Schachern mit einer angeblichen russischen Oligarchennichte 2017 in einer Villa auf Ibiza. Es geht da um Wahlkampfhilfe, um Aufträge, um Posten. Das sind Szenen, wie sie sich ein Drehbuchautor kaum schöner ausdenken kann. Wir im Kompressor mussten gleich an die herrlich satirischen Serien wie Braunschlag und Altes Geld denken, die ja genau von Politiker, Filz, Korruption und bösartigen Intrigen handeln. Gedreht vom österreichischen Regisseur David Schalko. Servus, Herr Schalko.
Hallo.
Wie haben Sie denn diese Filmsequenzen mit Strache und Gudenus gesehen, also professionell als Filmemacher?
Naja, der Ton hätte besser sein können. Nein, Scherz. Wenn man sowas schreibt, dann ist das ja immer gleich, wäre das Satire oder übertrieben oder man würde sagen, ach, das ist zu banal und klischiert, so einfach funktioniert das nicht und so einfach ist das nicht. Man sieht halt, dass dem leider nicht so ist und dass leider halt wirklich diese Strunztummheit sozusagen, die da aus allen Poren quillt, halt tatsächlich Realität ist.
Also sind Sie da auch ein bisschen enttäuscht vom Schauspieler wider Willen Strache?
Naja, also ich weiß nicht, der nüchterne und der betrunkene Gudenus unterscheiden sich gar nicht so stark, finde ich.
Ja.
Also schauspielerisch, ich finde die Oligarchennichte ist eigentlich erstaunlich unglaubwürdig und dass man dann erst nach 6 Stunden das erste Mal daran denkt, dass das ein Fake sein könnte, das finde ich erstaunlich, dass man in so einem Setup nicht früher auf die Idee kommt, dass das vielleicht alles gefaked ist.
Überhaupt dieses Setup, also eine ja nicht besonders geschmackvoll eingerichtete Villa auf der Partyinsel Ibiza, würden Sie sowas auch wählen für Ihr Filmsetting?
Für mich? Nein, also das wäre für ein Bild ist es sehr hässlich. Aber ich glaube, das finde ich eben das Erstaunliche, nicht, wenn jemand 250 Millionen investieren will. Also jetzt rein, wenn man jetzt von so drehbuchartigen Prämissen spricht, dann wird sich ja sowas ganz woanders abspielen als in so einer abgetakelten Finca. Ja. Sondern einfach in, glaube ich, anderen Gefilden. Also ich glaube, dass man hier auch sehr schön dargestellt sieht, dass die Gier und die Dummheit sozusagen so vordergründig sind, dass es für alles andere offenbar blind gemacht hat, unabhängig von den Substanzen, die zu sich genommen wurden. Und das hat schon natürlich, also das ist satirisch ja kaum noch zu toppen eigentlich, ne? Also so traurig das ist, aber es ist halt auch wahrscheinlich nur in Österreich möglich.
Was macht das mit Ihnen? Weil Sie ja eben, Sie sagen, das ist nur in Österreich möglich. Also Österreich steht eben für diese ganz schwarzhumorige Kunst und für auch solche Künstler. Und jetzt übertrifft die Realität das Ganze noch. Was macht das mit Ihnen als Satiriker, als Regisseur?
Naja, also ich muss schon sagen, dass es schon auch ein bisschen den Humor wieder zurück ins Land bringt, weil in den letzten Monaten ist den Leuten schon auch ein bisschen das Lachen vergangen, weil vieles, was da ja angekündigt wird oder geplant wird, feucht fröhlich, war ja auch kurz davor in die Tat umgesetzt zu werden. Also Stichwort ORF, das hat man ja mitbekommen in den letzten 3 Wochen, die Diskussionen um Pressefreiheit und Besetzungen von Kunstbeiräten. Mhm. Also das, was sozusagen hier nur als besoffene Geschichte abgetan wird, ist schon ein großer perfider Plan zur Aushebelung der Republik gewesen. Und insofern kam dieses Video ja auch zu einem guten Zeitpunkt, nämlich bevor alles zu spät ist und man gewisse Dinge nicht mehr revidieren kann, denke ich.
Ja, nun kam es hier in dem Fall raus. Man mag sich gar nicht ausmalen, was sich noch alles abspielt, wahrscheinlich auch mit anderen Protagonisten, wovon man eben nichts erfährt. Also wird Ihnen das langsam auch unheimlich, auch wenn Sie Ihre Serien eben drehen, die ja natürlich dazu beitragen, dass man sowas vermutet, andererseits aber auch immer sagt, na, das ist natürlich Satire und jetzt sind wir da.
Man spürt ja ganz deutlich, dass das die Spitze eines Eisberges ist. Die FPÖ war immer schon wahnsinnig korruptionsanfällig man spürt ja auch, dass das System hat. Also man braucht sich nur anschauen, was der Herr Kickl, der ja kurz vor seiner Entlassung steht, als Innenminister, sich die letzten Wochen geleistet hat. Man kann da fast in jedes Ressort eigentlich schauen, das von der FPÖ geleitet wird. Die Frage ist nur sozusagen der Postenschacher, der in den letzten eineinhalb Jahren stattgefunden hat, wo ja ganz viele FPÖ-Leute wahrscheinlich mit ähnlichem Ansinnen in ganz vielen großen Betrieben sitzen jetzt, wie man die wieder los wird, bevor diese Korruptionswelle so überhand nimmt, dass man wieder in der gleichen Situation ist wie nach dem letzten schwarz-blauen Experiment, das ja einen ähnlichen Ausgang hatte. Ne? Also langsam könnte man es ja auch wissen, dass diese Partei einfach nicht regierungsfähig ist und dass sie ideologisch auch wo steht, dass sowieso nichts in einer Regierung verloren hat. Darüber braucht man ja auch gar nicht diskutieren. Insofern muss man da auch den Sebastian Kurz ganz klar in die Verantwortung nehmen und sagen, er hat sie in die Regierung geholt. Und hat ihnen auch noch alle drei Geheimdienste übergeben. Also da gibt es ganz viele Fragezeichen, glaube ich.
Absolut. Ich meine, die FPÖ-Wähler sind deswegen ja nicht weg. Aber damit wir nochmal auf die Kunstschiene kommen. Also die FPÖ scheint ja der neue Konkurrent zu sein in Sachen schwarzhumoriger Politikerfarce. Da müssen Sie sich schon warm anziehen, um das noch zu toppen in Zukunft.
Ja, das stimmt allerdings. Ich würde sie eher aber vielleicht nicht als Fiktion sehen, sondern eher als eine Art bizarrer Containershow mit Fortsetzungspotenzial oder keine Ahnung.
Wie sieht die Fortsetzung aus?
Naja, es gibt ja einige Protagonisten, die ich mir vorstellen kann, die man in den gleichen Container setzen kann mit einem ähnlichen Ausgang.
Ja, ich brauche Namen.
Schauen Sie sich in der FPÖ um, da kann man ein Panini-Album machen mit Leuten, die vermutlich ähnlich agiert hätten.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wenn die Realität beinahe die Fiktion überholt, das war Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller David Czajko und seine Sicht auf die FPÖ-Affäre und den Politikerfitz in Österreich. Ich danke Ihnen herzlich.
Danke, wiederhören.
Hier ist der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Seit Jahrhunderten rätseln Historiker über das sogenannte Voynich-Manuskript. Jetzt könnte es entschlüsselt sein. Könnte, wohlgemerkt, denn schon viele Wissenschaftler haben behauptet, den mehr als 100 Seiten starken Bildband aus dem Mittelalter dechiffriert zu haben. Mysteriöse Schriftzeichen in einer unbekannten Sprache, rätselhafte Bilder von Pflanzen und Tieren, anatomische Darstellungen, Blicke in den Kosmos und mehr. Gerd Brandner ist Gründer des Internetforums Voynich. Ninja. Dort diskutieren Forscher wie auch Laien über das geheimnisvolle Manuskript. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Brandner, warum ist diese Schrift eigentlich so interessant und wichtig, dass sich die Wissenschaft bis heute daran die Zähne ausbeißt?
Ja, das liegt eben daran, dass es nicht geklappt hat bis jetzt. Also die CIA hat es zweimal probiert, also es haben sich relativ namhafte Persönlichkeiten daran ausprobiert und es ist bislang nichts herausgekommen. Das steigert natürlich im Prinzip das Interesse an dieser Schrift.
Na gut, aber allein, dass es rätselhaft ist, sozusagen ist ja noch nicht die Grundlage dafür, dass es auch interessant ist. Also warum könnte es so wichtig sein, was da drin steht?
Ja, es gibt halt Spekulationen, was der Inhalt ist. Der ist ja nicht mal bekannt. Und vor allem ist es unvergleichlich. Es ist das einzige Buch, das diese Schrift beinhaltet. Sonst gibt es nichts Vergleichbares. Mhm. Und das regt natürlich die Codeknacker in ihrer Fantasie an. Und vor allem geht es ein bisschen auch darum, um das Renommee schlussendlich eine Lösung gefunden zu haben.
Ja, damit wir nochmal ein bisschen genauer wissen, was das ist. Also das ist eben dieser Bildband, Herstellung höchstwahrscheinlich Anfang des 15. Jahrhunderts, Anfang bis Mitte. Dann eben diese rätselhafte Schrift in einer Sprache, die niemand kennt. Dann diese Abbildungen von Pflanzen, von Tieren, von Menschen. Und der Entdecker heißt Wilfried Michael Voynich. 1912 hat er in einer Villa in Italien in einer Kiste dieses Buch gefunden, gekauft. Ja, allein das klingt schon nach Hollywood.
Ja, das sagt er und im Prinzip gibt es davon auch zwei Versionen. Einmal sei es in einem italienischen Schloss in Norditalien gefunden worden. Mhm. Was aber schon ein Fakt ist, dass der Voynich eine Bibliothek der Jesuiten aufgekauft hat in der sogenannten Villa Mondragone. Und dort befand sich angeblich dieses Buch dabei, das ihm erst überhaupt gar nicht aufgefallen ist. Es ist auch sehr unscheinbar. Es ist klein und er nannte es sein hässliches Entlein. Und dann nach einer Weile ist ihm eingefallen, das könnte etwas sehr Spannendes sein. Und er hat dann Forschung betrieben, selbst natürlich.
Und seitdem haben sich eben sehr viele versucht und so, sagen wir mal, distanziert, wie Sie das jetzt erzählen, vermute ich, dass Sie vermuten, dass Voynich auch schon da vielleicht gelogen hat, oder?
Ja, genau. Also die Provenienz, die sogenannte, das ist die Herkunftsgeschichte, die ist einfach rätselhaft und man rührt im Trüben. Also angeblich soll es einmal dem österreichischen Kaiser Rudolf II. Gehört haben in Prag. Der hätte es für 600 Gulden gekauft, das ist eine ganz schöne Menge. Dann verschwindet das Buch wieder. Dann angeblich hätte sich Athanasius Kircher damit auseinandergesetzt, der berühmte kirchliche Forscher, der angeblich die Hieroglyphen entschlüsselt hätte, was sich natürlich auch als Blödsinn herausgestellt hat. Ja.
Ist das ganze Manuskript ein Fake?
Es stellt sich die Frage. Das ist meine Lieblingstheorie, allerdings ist es zugleich die unbeliebteste Theorie, dass Wilfried Voynich das selbst produziert hat.
Tatsächlich, also, das wäre möglich.
Das wäre möglich, durchaus.
Aber man hat doch mit wissenschaftlichen Methoden die Echtheit des Alters, des Papiers und der Schrift nachgewiesen.
Ja, da muss man ein bisschen genauer nachlesen. Da gibt es halt einen Report von dieser C14-Datierung und die schlägt da mit einer Bandbreite von Jahren auf. Also man sagt Mitte 15. Jahrhundert, aber die einzelnen Blätter, die einzelnen Pergamentblätter sind durchaus 100 Jahre im Unterschied im Alter. Das könnte darauf hindeuten, dass das alte Pergament später einfach gekauft wurde.
Das ist natürlich alles eine spannende Theorie. Nichtsdestotrotz gibt es eben weiterhin Forscher, die auch seriös sein wollen und auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, wie eben Gerard Chester. Zum Beispiel, der jetzt eben behauptet, das Geheimnis zu kennen. Er sagt also, dieses Manuskript sei ein Lehrbuch der Heilpflanzen, der Bäderkunde, stamme von einer Nonne am Hofe von Maria von Kastilien, Königin von Aragon. Was halten Sie von dieser These?
Rein gar nichts.
Wie kommt der Mann darauf?
Seine Theorie hat einfach viel zu viele Probleme. Das erste ist einfach die Ausgangssprache, die er annimmt, dieses Proto-Romanisch, Proto-Italisch, wie er es nennt. Das passt zeitlich so überhaupt gar nicht zu der Kreation.
Proto-Romanisch muss man sagen, das ist eine Sprache, die nie schriftlich fixiert wurde. Eine Mischung aus Latein, aus Vulgärlatein und
genau. Ja, alles Mögliche. Und vor allem ist es eine rekonstruierte Sprache. Also wir haben keinerlei Textzeugnisse davon, weil die gut 700 vor Christus ausgestorben ist. Ja? Und jetzt passt das mit dem 15. Jahrhundert gar überhaupt nicht zusammen. Und es gibt keinen Beleg, dass es diese Sprache gegeben hat und wie sie gesprochen wurde. Und
Sie bleiben bei der Theorie, dass es im Grunde also ein Fake ist.
Ja.
Und Sie diskutieren das eben auch in Ihrem Forum. Wie kamen Sie denn dazu, dieses Forum überhaupt zu eröffnen? Denn da äußern ja alle möglichen Leute alle möglichen Theorien.
Ja, also eigentlich wurde im Prinzip die gesamte Diskussion zuvor auf einem Blog geführt. Meine Idee, das Forum zu gründen, war eben, das ein bisschen auf eine Ebene zu setzen, die etwas professioneller ist als nur ein Blog.
Also aber sehen Sie sich dann eben auch als seriösen Wissenschaftler in dem Zusammenhang?
Nein, das tue ich nicht. Also ich fühle mich eher als Kommentator, sagen wir so. Also die Rätselei habe ich relativ schnell selbst aufgegeben, weil mir einfach die Mittel fehlen. Was mich daran interessiert, ist im Prinzip eigentlich etwas Wissenschaftsgeschichtliches. Also wie wurde damit umgegangen? Also die wirklich seriösen Forscher lassen die Finger davon, von dem Ganzen, weil es einfach mit so viel Nonsens verbrämt ist. Also es gab da die wildesten Theorien, das seien Außerirdische, die das Buch vergessen haben auf ihrem Picknick-Trip und dementsprechend halten sich einigermaßen seriöse Wissenschaftler dem ziemlich fern. Und mich interessiert einfach wirklich, wie damit umgegangen wird, welche Theorien da entstehen.
Herr Brandner, das Manuskript befindet sich seit 1969 im Bestand der Beinecke Rare Book and Manuscript Library der Yale University, also in den USA. Haben Sie es denn schon mal in echt gesehen und angefasst?
In echt habe ich es nicht gesehen. Es ist doch relativ schwer. Mhm. Das wird nicht mehr, also man kann es nicht mehr im Leseraum ausleihen.
Nur mit Sondergenehmigung wahrscheinlich.
Nur, ne? Mit Sondergenehmigung, mhm. Und die wird einfach nicht mehr erteilt. Das, die Beinecke Library hat selbst diese Untersuchung angeregt, hat daraufhin ein relativ schönes Faksimile-Buch davon hergestellt, und das reicht eigentlich als physikalische Referenz. Also man ist erstaunt, wie klein das Buch eigentlich ist. Ne? Das ist, man denkt sich da so an einen riesigen Folianten, mhm. Aber es ist ein kleines Taschenbuch in dem Sinn. Und ja, für Leute, die etwas betuchter sind, stellt die spanische Firma Silue ein Faksimile her, das tatsächlich das Format so gut wie möglich wiedergibt, und es kostet allerdings 9.000 Euro aufwärts.
Oh, das ist schon was für Liebhaber dann, würde ich sagen. Genau. Sie haben es aber zu Hause.
Ich habe das nicht, aber, aber das, die Ausgabe von der Beinecke Library reicht mir. Die gab es für kleines Geld.
Okay. Das mysteriöse Voynich-Manuskript wird auch nach dem jüngsten Entschlüsselungsversuch der Wissenschaft weiter beschäftigen und natürlich auch die Fantasie von Mittelalter-Fans. Das war Gerd Brandner, Gründer und Betreiber vom Internetforum Voynich Ninja. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Barbara Becker.
Das Fassbinder Center des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt wird in einer halben Stunde eröffnet. Zu sehen sein werden dort große Teile des Nachlasses von Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Bis zu seinem frühen Tod vor 37 Jahren, mit nur 37 Jahren, schuf er mehr als 40 Filme, viele Theaterstücke sowie Hörspiele. Zu sehen sein werden im Center unter anderem Drehbücher, Finanzierungspläne, Drehpläne, Verträge, Produktionsakten, Korrespondenzen, aber auch sein Sofa. Bislang waren diese Dinge im Besitz von Fassbinders Cutterin und langjähriger Weggefährtin Juliane Lorenz. Sie sagte in unserem Programm:
Im Grunde geht es um ein Werk, das so umfangreich und so inspirativ und so schwerlastig war und auf der ganzen Welt mit einem großen Respekt immer betrachtet worden ist. Dann kommt dazu, dass der ganze physische Nachlass des Filmmaterials, dass das eben gepflegt und gehegt und digitalisiert und neu restauriert werden muss. Man kann sehen, dass er sich keine Pausen gegönnt hat, dass er immer kreativ war, und das war aus einer innersten Überzeugung, dass die Welt zu erobern sei mit der Kunst.
Mit der Eröffnung des Centers ist auch ein Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Deutschen Filminstituts und des Deutschen Filmmuseums verbunden, an der unter anderem Kulturstaatsministerin Monika Grütters teilnimmt. Die preisgekrönte Fantasy-Saga Game of Thrones ist nach 8 Jahren, 8 Staffeln und 73 Folgen Geschichte. Am frühen Morgen strahlte der Pay-TV-Sender Sky das große Finale aus. In der 75-minütigen Abschlussepisode mit dem Titel »Der eiserne Thron« zeigen die Serienmacher das Schicksal der noch verbliebenen Hauptcharaktere und beantworten die Frage, wer am Ende die Macht über den fiktiven Kontinent Westeros erhält. Wie und ob es dann weitergehen wird, dazu unser Korrespondent in San Francisco, Markus Schuler.
Mehr als 1 Million Menschen haben bis gestern abgestimmt und gesagt, wir fordern von HBO, dass diese Serie nochmals neu gedreht wird. Doch die Chancen dafür, die stehen natürlich sehr gering, denn jede Folge hat HBO 15 Millionen Dollar gekostet. Aber es gibt noch so eine ganz klitzekleine Hoffnung. Der Sender möchte nämlich eine Nachfolgeserie drehen, die allerdings tausende Jahre vor der eigentlichen Game of Thrones Serie spielt. Also so ganz hört Game of Thrones noch nicht auf.
In München wurde am Vormittag eine Siliziumkugel zur noch genaueren und zuverlässigeren Bestimmung des Kilogramms an das Deutsche Museum übergeben. Sie wurde in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig entwickelt und wird das bisher maßgebliche Urkilo in Paris ablösen. Denn das hat in 130 Jahren an Gewicht verloren, und zwar rund 50 Mikrogramm, was in etwa der Masse des Flügels einer Fliege entspricht. Die Siliziumkugel soll den Grundstock bilden für eine neue Ausstellung im Deutschen Museum.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
schiefe Zähne. Ein Problem, das bekanntlich auch viele Teenager haben. Und ein Thema unter anderem für die Teenie-YouTube-Serie Druck, die Millionen junge Zuschauerinnen in ihren Bann zieht, weil sie es schafft, eine Community zusammenzubringen, die diskutiert, mitfiebert, die Inhalte der Serie im Netz weiterverbreitet und weiter spinnt. Am Freitag lief das Staffelfinale und Kompressor-Autor und Druck-Fan Yannick Hannebohn hat es gesehen.
Ja, Mann, die letzten Schultage ever.
Was, auf, wir bleiben hängen?
Wir bleiben noch nicht hängen.
Doch.
Nein.
Wenn du meinst.
Diggi, ich muss mein Gras.
Ja, ich krieg's gleich, aber ich geb's dir nicht wieder.
Was, warum?
Weil ihr alle mit zur Abi-Streicher gehen wolltet und mich alleine gelassen habt und ich irgendwelche scheiß Vertrauenskreise machen musste.
Ey, Dicker, war Kiki auch da?
Ja, war sie. Ist ja auch ihre Idee.
Und war sie normal?
Das ist keine Ahnung, so normal wie Kiki halt sein kann.
Die Jungs teilen sich echt eine Gehirnzelle, wie die immer reden.
Ja, aber die ist auch schon zur Hälfte gestorben.
Die Probleme der Generation Z als Serie, das verfilmt Druck. Die Serie verhandelt Konflikte wie, liebt er mich, schaffe ich das Abitur, aber auch Zeitgeistiges, etwa, ist es okay, die App Grindr zu installieren, auf der sich schwule Menschen daten? Was mache ich, wenn meine beste Freundin hungert, um ein paar Kilo abzunehmen? Und das zieht. Seit etwas mehr als 2 Monaten diskutieren wieder zehntausende junge Menschen über die Probleme der fiktiven Abi-Klasse. In Kommentarspalten auf YouTube, Instagram und in WhatsApp-Gruppen. Eben überall da, wo die Serie ausgespielt wird. Die 3. Staffel der Serie Druck ist nach den ersten beiden Staffeln schon wieder ein gigantischer Erfolg. Die Regisseurin Pola Beck.
Ich weiß, dass ich die 3. Staffel speziell, da saß ich in einem Bus irgendwie von München nach Berlin oder so und habe das alles, also die ganze Staffel in dieser Busfahrt durchgebinged und habe mich überhaupt nicht bewegt und nicht getrunken und war so völlig fertig, als ich ausgestiegen habe und dachte so, oh Gott, es gibt nichts Besseres als das.
Hauptfigur der 3. Staffel ist Matteo, ein schluffiger Kiffer, der nach 2 Staffeln endlich eine Freundin gefunden hat. Leider eine Beziehung, bei der wir Zuschauer vor Fremdscham zusammenzucken. Sarah steht auf Matteo, Matteo aber nicht auf Sarah. Matteo steht auf Jungs. Undenkbar, das seinen Freunden zu stecken.
Du erzählst nichts davon, was gerade bei dir abgeht.
Muss ich ja auch nicht, oder?
Na doch, ich finde schon eigentlich. Ich meine, ich bin dein bester Freund und die Jungs kannst du auch vertrauen.
Ja, das, was ihr immer wissen wolltet, war doch eh nur, ob ich sie gefickt habe.
Das stimmt einfach nicht.
Na doch, klar. Hast du Sarah schon kathetert? Als wärt ihr irgendwelche notgeilen Hunde oder so.
Alter, wie redest du mit uns?
Wirklich, also ich meine, wir kommen hierher und wollen dich ein bisschen bespaßen, ja, weil du den ganzen abgefuckten Tag so eine Fresse ziehst.
Ja, habt ihr falsch gedacht.
Digga, als ob das nur wegen Sarah kommt, dass du so scheiße...
Nein, mein einziges Problem ist, dass meine besten Kumpel nichts anderes im Kopf haben außer Titten.
Nicht immer präsentiert das Drehbuch seine Konflikte so offen wie in dieser Szene. Druck arbeitet mit visuellen Elementen und ausgewählter Popmusik, die viele Szenen besser kommentiert als die Dialoge der Jugendlichen.
Ich bin allein mit der weißen Wand und meinem Scheißverstand. Ich weiß nicht, Mann.
Matteo gräbt sich oft in seinem Zimmer ein, starrt an Wände, tippt unsicher Nachrichten in sein Smartphone, die er wieder löscht, dann macht er sich noch einen Joint an. Vielleicht erkennen wir in Matteo unsere eigene Lethargie, vielleicht sind es aber auch die Selbstwertprobleme von Kiki, Hannas Angst vor Zurückweisung oder die Familienprobleme von Alexander, die einen dazu bringen, weiterzuschauen.
Ich glaube, dass man eben andockt an irgendetwas. Und wenn es nicht die Hauptfigur ist, dann ist es eben die Nebenfigur. Und ich glaube, dass halt doch auch natürlich ein bisschen Nostalgie und Sehnsucht, hätte ich doch damals auch solche Freundinnen gehabt.
Druck wird zwar als Jugendserie ausgespielt, findet aber genauso ein älteres Publikum. Und das ist nicht überraschend, weil Druck eine Lücke besetzt, in dem es aktuell relevante Themen wie Feminismus, sexuelle Belästigung und Transsexualität in ein zeitgemäßes Setting übersetzt, ohne Zeigefinger und unaufgeregt.
Also zum Beispiel diese Szene, wo es um die sexuelle Belästigung geht. Man sieht, er holt sich hinter ihr einen runter, sie merkt es erstmal nicht, weil sie betrunken ist. Und da haben wir uns sehr eng mit der Redaktion ausgetauscht, weil das ja eben auch eine Jugendserie ist. Was können wir zeigen? Weil es muss ja auch eine Drastik haben, dass man nachfühlen kann, was da gerade passiert ist. Weil wenn das nur behauptet wird, ich das aber nicht erlebe, dann ist natürlich das eigene Erleben von dem, was ihr da zugestoßen ist, geschwächt. Und das wollten wir halt auch nicht. Wir wollten das halt alles erlebbar machen, dass man sich danach wirklich ekelt auch.
Pola Beck und ihr Team haben das Drehbuch des norwegischen Originals Scum so ins Deutsche übersetzt, dass Singles und Pärchen, LGBTQ+ und Heteronormative, Muslime, Christen und Atheisten die Herausforderungen dieser Generation miterleben können.
Die YouTube-Serie Druck, eine vierte Staffel, ist übrigens geplant. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Im See das Wasser hat langsam steigen lassen. Der Sommerregen.
Stopp! Hier spricht dein intelligenter Löffel.
Weiß ich doch. Was hast du denn jetzt schon wieder?
Du schlungst, das ist ungesund. Du solltest doch die Bissen in dem Rhythmus zu dir nehmen, den ich dir vorgebe. Ich piepe doch deutlich und harmonisch dazu.
Ich will so schnell essen, wie ich will. Und ich kenne deine Argumente. Unvollständige Verdauung, Magengeschwüre, Darmkrebs.
Du hast vergessen, die Zähne etwa.
Aber es ist immer noch mein Körper.
Demgegenüber du eine Verantwortung hast. Also halte dich doch an den Piepton.
Nichts werde ich tun. Und wenn du nicht die Klappe hältst, tausche ich dich aus. Ich habe noch alte Löffel.
Wenn du das... Also du vergisst meinen Link zu deiner Krankenkasse.
Na gut, dann piep halt weiter.
Ist mir egal. Ist das normal? Ist heute verkaufsoffener Sonntag? Ist morgen Zuckerfest? Ist da oben jemand? Es ist schwer, ein Gott zu sein. Es ist soweit. Es ist kompliziert. Es ist, was es ist.
Terrence Malick ist der Poet des Kinos, hat in Cannes seinen Film, seinen neuen Film A Hidden Life vorgestellt, Ein verborgenes Leben. Es geht um die Lebensgeschichte des österreichischen Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstätter, von den Nazis 1943 hingerichtet, 2007 von Papst Benedikt dem 16. selig gesprochen. In den Hauptrollen unter anderem August Diehl, Franz Rogowski und Valerie Pachner. Und mein Kollege Patrick Welinski ist in Cannes, hat die Weltpremiere von A Hidden Life gestern gesehen. Hallo Patrick.
Hallo.
Ja, die ersten Kritiken überschlagen sich da fast vor Lob. Auch so begeistert?
Nein, nicht ganz, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich muss einfach sagen, dass diese Bilder von Terrence Malick, seit Tree of Life ist das ja so eine sehr agile Kamera, die gerne Oberkörper filmt, diese Bilder resonieren nicht so stark mit mir. Aber ich verstehe auch, dass er sich in seiner letzten sehr produktiven Schaffensperiode Jünger aufgebaut hat, die auf diese Bilder wirklich sehnsuchtsvoll warten. Und dennoch ist The Hidden Life ein wirklich sehr interessanter Film, an dem ich mich jetzt seit gestern Abend, als wir ihn gesehen haben, wirklich sehr gerne abarbeite. So richtig verstanden habe ich ihn noch nicht ganz, aber vielleicht kommen wir der Sache etwas näher, wenn wir jetzt weiter drüber reden.
Genau, vielleicht, wenn man erstmal die Geschichte erzählt. Wie erzählt der Film Jägerstätters Leidensweg?
Also das Interessante ist ja, dass die Dramaturgie dieses eigentlich sehr geradlinig erzählten Films an die klassischen christlichen Hagiografien, also Heiligengeschichtsschreibungen aus dem Mittelalter erinnert. Also wir kriegen zuerst erklärt, wie er mit seiner Frau zusammengekommen ist, eine glückliche Jugend hatte in St. Radegund in Oberösterreich, ein Paradies auf Erden, grüne Wälder, große Hügel, alle leben in Einklang mit der Natur. Später bricht der Zweite Weltkrieg aus. Er soll ins Militär, hat übrigens an der französischen Front gekämpft, kommt dann wieder, soll dann wieder eingezogen werden und möchte das nicht, weil er nochmal den Schwur auf Hitler schwören soll. Und dem verweigert er sich. Dann kommt er erst ins Gefangenenlager und später in die JVA nach Berlin-Tegel. Und der Film folgt dem, wie er als Mann in seiner Zelle vor allem immer wieder Briefe zu seiner Frau schreibt, wie er sagt, dass dieser Leidensweg von ihm jetzt den Glauben noch näher gebracht hat. Ein sehr christlicher Mensch, der immer weiter meint, dass dieser Weg, der ihn letztendlich in den Tod führt, absolut durch seinen Glauben gerechtfertigt ist.
Soweit also die Geschichte. Nun reden wir über die Bilder. Also Malick ist ja eben ein sehr einfallsreicher Regisseur, visuell. Und er hat den bayerischen Kameramann Jörg Wittmer dabei. Und ja, diese Kriegsgeschichte, die ja eigentlich, bei der das eigentliche Kriegsgeschehen ja keine Rolle spielt, wie setzt er das in Szene?
Ja, also man muss schon sagen, der erste Moment im Kino super, weil sie haben beide auf CinemaScope gedreht. Jörg Wickmer ist übrigens auch der Kameramann von Wim Wenders lange Zeit gewesen, Buena Vista Social Club oder Pina. Der kann also sein Handwerk und CinemaScope ist natürlich super. Und diese ersten Einstellungen von Radegund, da bleibt einem wirklich der Mund offen stehen, weil man sieht das satte Grün, die Menschen in den Feldern, die Kirche vor Ort. Es ist alles wirklich wuchtig gefilmt, viele Nahaufnahmen. Es ist eine sehr agile Kamera. Wenn unsere Hörer Tree of Life gesehen haben, das ist schon sehr stark daran orientiert. Sie läuft mit den Menschen mit, hält an, dann sehen wir nur kurz zwei Hände in Nahaufnahme, die sich berühren. Das alles führt zu so einer großen Naturapotheose. Und immer wieder, wenn es darum geht, was mit ihm passiert in Berlin zum Beispiel, sind die Bilder schon wesentlich rauer. Man sieht ihn in seiner Zelle am Fenster stehen, beten innerlich und im Off immer wieder dieser Briefwechsel mit seiner Frau, die sich gegenseitig versichern, dass sie sich lieben und diese Liebe in Gott abgesichert ist. Es ist schon eine Predigt, das darf man nicht vergessen. Da ist Terrence Malick eben auch ganz bei sich.
Ja, und so religiös, dass die Umsetzung so, ja, du hast es ja angesprochen, die Jünger, die gibt es, die berühren offensichtlich diese Bilder. Wie fügen sich aber deutschsprachige Darsteller eben in die Welt von Malick ein, der ja sonst eben mit Hollywood-Stars dreht, wie Cate Blanchett oder auch Brad Pitt?
Also August Diehl spielt wunderbar, Valerie Pachner ist herausragend. Das sind wirklich zwei Schauspieler, die ihre Rollen wirklich füllen. Alle anderen sind wirklich sehr stark an den Rand gedrängt. Das Interessante ist, dass sie in der Version, die wir hier gesehen haben, Englisch miteinander sprechen. Aber in den Momenten, wo sie nicht die Briefwechsel haben oder wo es keine starken, glaubenszentrierten Dialoge in dem Film geht, sprechen alle Deutsch im Hintergrund. Das ist ein sehr seltsamer Manierismus zunächst, den wir uns hier alle ehrlich gesagt nicht ganz erklären können. Ob das jetzt auf den amerikanischen Markt geschielt ist oder ob das nicht auch eine Idee von Malick ist, dass er eben in seinen Dialogen, die er auf Englisch schreibt, dann noch die Zeitgeschichte, die deutsche Zeitgeschichte, den Zweiten Weltkrieg, im Hintergrund ebenso quasi als O-Ton mitlaufen lässt. Das war eine sehr spannende Schicht in diesem Film, wie ich sagen musste. Und dennoch dröhnt das alles. Du weißt, auf der Tonspur hast du von Bach bis Prät, hast du alle möglichen Varianten von Chorälen. Alles ist so christlich überladen. Und manchmal dachte ich mir, er predigt zwar, aber er predigt mit dem Rücken zu mir, weil ich verstehe jetzt nicht wirklich, was er von mir möchte. Es ist ja, es ist eine Heiligengeschichte. Wir verstehen, dieser Widerstand ist wirklich bewundernswert in einer Zeit von Grauen und Krieg und Tod. Aber Ich weiß nicht, vielleicht will er, dass ich mit ihm den Rosenkranz bete. Ich verstehe es nicht wirklich, aber da Terrence Malick ja nicht auftaucht und auch hier nicht aufgetaucht ist, wissen wir nicht wirklich, was er uns mit diesem Film wirklich sagen möchte.
Auf jeden Fall arbeitet er sich offensichtlich weiter ab am Göttlichen und Heiligen. Patrick Wilinski war das von den Filmfestspielen in Cannes, wo Terrence Malick seinen Film A Hidden Life vorgestellt hat. Vielen Dank.
Bitte.